Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Auch von mir herzlich willkommen. Eine Warnung zum Inhalt dieser Folge. Das Thema ist heute unter anderem die Tötung von Säuglingen nach der Geburt. Das kann für den einen oder anderen verstörend wirken. Wer sich mit dem Thema nicht wohlfühlt, sollte diese Folge lieber nicht hören. Rudi, ich sag's gleich mal vorweg. Der Fall, den wir heute besprechen, der hat mir in der Vorbereitung schon einiges abverlangt. Normalerweise ist es bei den Fällen, über die wir hier sprechen, so, dass es ein Täter, mehrere Täter und ein Opfer oder mehrere Opfer gibt. Also es ist relativ einfach zu entscheiden, das ist gut, das ist böse. Und bei dieser Geschichte heute ist das irgendwie anders.
Ja, verstehe, was du meinst. Es geht um die Tötung eines Säuglings. Wir hatten diesen Fall im Jahr 2005 in der Sendung. Er blieb über Jahre ungelöst. 4 Jahre nach Ausstrahlung bei uns in Aktenzeichen XY ist Frank Bauerfeld in die Ermittlungen eingestiegen. Er ist Kriminalhauptkommissar und heute hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Bauerfeld.
Auch von mir ein Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herzlich willkommen, Herr Bauerfeld. Darf ich Sie gleich am Anfang fragen, in einem Fall zu ermitteln, in dem ein Neugeborenes auf schreckliche Weise getötet wird, wie nah geht einem sowas als Ermittler?
Das geht einem schon sehr nah. Allerdings muss man trotzdem das Ganze professionell bearbeiten. In der Regel werden bei uns dafür auch erfahrene Ermittler eingesetzt, weil es sind auch gewisse Umstände zu berücksichtigen. Es sind viele auch bei uns, die gerade Eltern geworden sind oder auch in froher Erwartung sind.
Wir haben in der Vorbereitung zu dieser Folge heute auch mit Frau Professorin Dr. Christine Swientek gesprochen. Die Kriminologin hat die größte Fallstudie zum Thema Neugeborenentötung in Deutschland vorgelegt und auch ein Buch darüber geschrieben. Ihre Arbeit beruht auf rund 400 tot aufgefundenen Neugeborenen in einem Zeitraum von ca. 25 Jahren. Sie war damals auch in diesen Fall involviert, über den wir jetzt sprechen. Aber beginnen wir von vorn mit dem, was sich am 26. Juni 2005 zugetragen hat.
Es ist ein schöner Sommertag am Waller See im Landkreis Gifhorn in der Nähe von Braunschweig. An diesem Tag sind viele Badegäste und Angler dort. Auch ein Vater, der mit einem Freund angelt, während seine 2 Kinder mit dem Familienhund spielen. Plötzlich flitzt der Hund ins Gebüsch und schlägt an. Er hat etwas gefunden. Damals, im Dezember 2005, wurde die Szene bei Aktenzeichen so nachgestellt.
Ach Mensch, Bello. Was hast du denn da? Das stinkt. Papa? Papa!
Was ist denn?
Komm mal schnell.
Ja, geht mal zur Seite. Oh, das ist ja...
Mach doch mal auf, was da drin ist.
Da hat wahrscheinlich so ein Ferkel die Grillreste einfach liegen lassen. Das sieht aus wie ein Tierkadaver. Ja. Bring die Kinder weg.
Aber was ist denn das?
Michael, bring die Kinder weg.
Was ist denn los? Komm, 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 komm.
Es ist ein grauenvoller Anblick. In 2 Plastiktüten verpackt liegt ein toter Säugling. Sofort alarmiert der Vater die Polizei. Herr Bauerfeld, auch wenn Sie damals an den Ermittlungen noch nicht beteiligt waren, später haben Sie sich ja intensiv damit beschäftigt. Beschreiben Sie uns doch mal, was Ihre Kolleginnen und Kollegen da vorgefunden haben.
Es wurde von mir natürlich das gesamte Aktenmaterial inklusive der Bildberichte gesichtet, habe mir angeschaut, was alles niedergeschrieben und auch fotografiert worden ist. Diese Fotos von dem aufgefundenen Säugling, was halb vergraben in dem Erdloch lag, gingen einem schon sehr unter die Haut. Ich konnte dann ferner feststellen, dass der weibliche Säugling in einem Frotti-Handtuch eingewickelt war. Dieser war verpackt in 2 Plastiktüten, die übereinander gesteckt waren. Und dass auf der Übersichtskarte eben zu sehen war, dass diverse Beweismaterialien gesichert werden konnten. Hierunter befand sich unter anderem auch ein kleiner Löffel.
War vor Ort schon ersichtlich, ob der Säugling eines natürlichen Todes gestorben ist oder getötet wurde?
Es war eigentlich schon sehr eindeutig, dass der Säugling eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Am gleichen Tage erfolgte eine erste Leichenschau in der Rechtsmedizin Hannover. Hierbei konnte der Rechtsmediziner eine tiefe, querverlaufende Öffnung im Halsbereich diagnostizieren. Somit bestätigte sich die Annahme, dass es hierbei zu einem gewaltsamen Tod des Säuglings gekommen war.
War man davon ausgegangen, dass der Fundort auch der Tatort war?
Aufgrund der Auffindesituation ging man davon aus, dass es sich hierbei nicht um den Tatort handeln würde.
Für den Mann, der das Kind gefunden hat, muss das sehr schlimm gewesen sein, oder?
Das war sicherlich ein traumatisches Erlebnis für die Familie. Gerade weil auch die Kinder zuerst an der Stelle waren. Inwieweit sie später Hilfsangebote in Anspruch genommen haben, vermag ich leider nicht zu sagen.
Wie ging es denn Ihren Kolleginnen und Kollegen damit?
Die Kollegen waren beim Anblick sehr schockiert, aber auch gleichzeitig sehr motiviert, den Fall schnellstmöglich aufzuklären.
Der tote Säugling kommt dann nach Hannover in die Rechtsmedizin. Währenddessen laufen am Fundort erste Suchmaßnahmen und Spuren werden gesichert. Der Löffel, der gefunden wurde, diente vermutlich als Werkzeug zum Graben, oder wie sehen Sie das?
Das war schon von Anfang an nicht auszuschließen, dass der Löffel für den Lochaushub benutzt worden war.
Was war denn mit den Plastiktüten und dem Frottee-Handtuch? Gab es da DNA-Spuren?
Richtig. Das Frottee-Handtuch war ja voller Blut von dem Säugling. Auch an den Plastiktüten konnten Spuren gesichert werden. Und aus dem vorhandenen Material konnte die DNA der Kindsmutter analysiert werden. Sie wurde dann später mit der DNA-Datei abgeglichen, aber leider hatten wir kein positives Ergebnis.
Ist man denn davon ausgegangen, dass die Mutter auch die Täterin ist?
Der Verdacht bestand. Aber man muss auch sagen, dass in diesem Fall ein gemeinschaftliches Handeln mit dem Kindsvater oder selbst die Tatausführung durch eine dritte Person nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte. Für uns war das wichtigste Ziel, die Mutter zu finden.
Sie haben dann ja eine Mordkommission, eine sogenannte MOKO, gegründet und am Fundort, also rund um den See, wurde, ja, man kann so sagen, fast alles auf links gedreht, oder?
Das ist auf jeden Fall so gewesen. Entscheidend ist ja bei einer Mordermittlung immer die erste Phase. Wir sprechen da gerne von den ersten 3 Tagen, denn wenn man da etwas versäumt, das kann man nicht wieder gut machen. Es war ja so, dass der Säugling an einem Sonntag aufgefunden worden ist. Es war ein Sommertag und an dem Tage waren viele Badegäste und auch Angler vor Ort, sodass die Möglichkeit da war, viele Zeugen schon im ersten Zuge zu befragen. Es wurden dann in der Folge natürlich noch Taucher eingesetzt, weil der Fundort des Leichnams ja nur 2 Meter vom Ufer entfernt war. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Mutter anschließend vielleicht einen Suizid begangen hat oder auch die Tatwaffe eventuell in den See geworfen hatte.
Nochmal zu der Vorgehensweise. Sie haben gerade gesagt, die ersten 3 Tage sind so wichtig. Wenn man da etwas versäumt, kann man das nicht wieder gut machen. Was könnte man denn versäumen?
Man könnte insbesondere versäumen, alle Spuren zu sichern, weil es ist ja auch teilweise wetterabhängig. Dieses war ein Ort, der außerhalb von Wohnungen oder Häusern lag, also im Freien. Und gerade im Freien, wenn jetzt das Wetter umgeschlagen hätte und es hätte Regen gegeben, hätte es entscheidende Spuren verwischen können.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben sogar den See mit Tauchern abgesucht nach der Tatwaffe oder der Mutter. Haben Sie dabei irgendwas gefunden?
Nein, dabei wurde nichts gefunden.
Der Säugling wurde am nächsten Tag in der Rechtsmedizin Hannover obduziert. Was war das Ergebnis?
Das Ergebnis von der Rechtsmedizin war dann eindeutig. Der Säugling wurde gesund und lebensfähig geboren. Dem Säugling ist mit einem Halskehlenschnitt fast der Kopf abgetrennt worden. Des Weiteren konnte man feststellen, dass der Zeitpunkt des Todes ca. 3 bis 6 Tage vor der Auffindezeit gewesen sein muss.
Ein Baby auf so grausame Weise getötet, war Ihnen damals ein ähnlicher Fall bekannt?
Dieser gezielte Kehlkopfschnitt, wo wir sagen müssen, das ist wirklich eine brutale Tötungshandlung, war für alle zu dem Zeitpunkt neu. Es wurde eine Recherche in der gängigen Literatur durchgeführt, die nicht ganz abschließend war, aber es ist kein vergleichbarer Fall gefunden worden. Häufig werden Babys von ihren Müttern, wenn dann durch Ersticken oder Unterversorgung, getötet.
In der Annahme, dass die Mutter des Kindes die Täterin gewesen sein könnte, haben die Ermittlerinnen und Ermittler eine Kriminologin hinzugezogen. Professorin Dr. Christine Swientek. Mit ihrer Hilfe wollen sich die Kriminalbeamten in Frauen hineinversetzen, die ihre Neugeborenen töten. Wir haben in der Vorbereitung dieser Folge mit ihr gesprochen.
Meine Aufgabe war, den wissenschaftlichen Hintergrund zu bringen, Statistiken zu bringen, vor allem auch Beweggründe der Mütter, weil es ja immer um das Motiv geht. Es sind so viele Beweggründe, wie es einzelne Mütter sind, aber das Gemeinsame, was sie haben, ist, das Kind muss weg. Und es darf keiner von dem Kind wissen. Diese Kinder sind ungewollt Und zwar, das ist eigentlich das Tragische in dieser ganzen Geschichte, die sind ungewollt von allen. Sie sind von den Müttern oft deswegen ungewollt, weil niemand anders sie will. Das heißt, die Kindsväter wollen sie nicht, die eigenen Eltern wollen sie nicht, sie werden allein gelassen. Das ist dein Problem, du bist schwanger geworden, du hättest aufpassen können, du hättest abtreiben können. Jetzt sieh zu, wie du damit fertig wirst.
Glücklicherweise ist die Tötung von Neugeborenen selten. Trotzdem ist es schwierig, eine exakte Zahl zu bestimmen. Warum das so ist, erklärt Professorin Dr. Swientek.
Keiner weiß, wie viele Neugeborene wirklich getötet werden. Zum Teil werden sie so gut versteckt, untergebracht, weggeschafft, dass sie nie gefunden werden. Wir können immer nur ausgehen von den Kindern, die gefunden werden. Und das sind im Jahr 15 bis 18, 13, 19, schwankt. Und dann kommen etwa 8 bis 10 Altfälle dazu, die aus Jahren zuvor stammen. Also wir können sagen, dass wir pro Jahr im Durchschnitt 25 Fälle von aufgefundenen Neugeborenen haben.
Und in der Regel ist zunächst unbekannt, wer die Mutter ist. Deshalb ist es das wichtigste Ziel, erstmal die Mutter zu finden, um die Herkunft des Neugeborenen zu klären. Auch in unserem Fall suchen die Beamtinnen und Beamten nach ihr. Aber die Suche gestaltet sich schwierig, da sich der Fundort des toten Babys in der Nähe von der Autobahn A2 befindet. Das bedeutet, die Person bzw. die Mutter, die das tote Baby am See abgelegt hat, könnte aus allen möglichen Richtungen gekommen sein. Herr Bauerfeld, wo haben die Kolleginnen und Kollegen zuerst gesucht?
Es war dann so, dass natürlich in den ersten Tagen aufgrund der sommerlichen Temperaturen und dass viele Leute auch sich am See aufhielten, unzählige Befragungen von den Gästen vorgenommen wurde. Des Weiteren gab es eine verdeckte Maßnahme, das heißt, der See wurde 7 Tage lang rund um die Uhr observiert, weil man der Hoffnung war, dass die Mutter an den Fundort zurückkehren würde.
Die Mutter kehrte zwar nicht an den See zurück, aber die Befragungen dort führen zu einem Teilerfolg. Einen Tag, bevor der tote Säugling gefunden wurde, haben 2 Angler eine Frau gesehen, die vom See weggegangen ist. Auch bei Aktenzeichen XY haben wir im Dezember 2005 darüber berichtet. Hören wir mal kurz rein, wie der Zeuge dem Ermittler davon berichtet.
Und was haben Sie da gesehen?
Ja, die Frau eben. Das war ja nicht viel los an dem Tag. Und da ist uns eben die Frau aufgefallen.
Wann war das?
So gegen 14 Uhr. Und plötzlich war sie da, mit einem Rucksack.
Und ist Ihnen sonst noch was aufgefallen an der Frau oder an ihrer Kleidung?
Nö. Doch, die war kreidebleich. So richtig weiß im Gesicht. Glauben Sie, dass das die Mutter war von dem Baby?
Möglich.
Aufgrund der Beschreibung des Zeugen wird ein Phantombild angefertigt. Die Frau, nach der die Polizei sucht, ist sehr blass, mit auffallend breitem Becken. Sie ist schlank, gepflegt, ca. 1,60 bis 1,65 groß, hat lange, dunkle, glatte Haare. Es findet eine groß angelegte Öffentlichkeitsfahndung statt. Aber ob die gesuchte Frau auch wirklich die Mutter ist, ist unklar. Für die Polizei wäre sie zumindest eine wichtige Zeugin, deshalb setzen die Ermittlerinnen und Ermittler 5.000 Euro Belohnung auf Hinweise aus. Herr Bauerfeld, haben sich noch Zeugen gemeldet, die weiterhelfen konnten?
Es haben sich noch Zeugen gemeldet, aber es sind leider keine brauchbaren, verwertbaren Hinweise eingegangen.
Parallel dazu liefen ja auch noch andere Maßnahmen, um die Mutter zu finden. Professorin Swientek hatte ihren Kolleginnen und Kollegen damals den Hinweis gegeben, dass Mütter, die ihre Säuglinge töten, laut ihrer Erfahrung trotzdem irgendwann einmal in ihrer Schwangerschaft zum Arzt gehen. Was hat ihr Team daraufhin unternommen?
Das gesamte Team war sehr umfänglich damit beschäftigt, alle Ärzte, Apotheker, Frauenhäuser, Krankenhäuser aufzusuchen, um letztendlich die Identität der Mutter zu klären. Aber auch dieses führte leider nicht zu einem positiven Ergebnis.
Ja, aber es musste ja weitergehen. Was hat man noch unternommen, um die Mutter zu finden?
Man hat sich Gedanken gemacht über die Plastiktüten. Auf diesen Plastiktüten sind gewisse Chargennummern. Man hat dann 2 Wege beschritten. Das eine ist, man hat über die Chargennummern von den Herstellern gefragt, ob es anhand dieser Chargennummern eine gewisse Lieferkette zu einem gewissen Markt geben würde. Die Kollegen haben dann auch alle entsprechenden Supermarktketten, aus denen die Plastiktüten stammten, aufgesucht. Man hat dieses damit verbunden, dass man das Phantombild vorzeigte und nachfragte, ob vielleicht eine Woche zuvor eine hochschwangere Frau, auf die das Phantombild passen könnte, dort einkaufen war.
Was kam dabei raus?
Leider war das Ergebnis auch negativ.
Neun Tage nachdem die Leiche des Neugeborenen gefunden wurde, wird es auf einem Friedhof in Lagesbüttel anonym bestattet. Mehr als 200 Frauen, Männer und Kinder kommen zu der Beisetzung des namenlosen Babys, vielleicht auch, um das Entsetzliche für sich irgendwie begreifbar zu machen.
Auch die Ermittlerinnen und Ermittler sind anwesend, in der Hoffnung, die Mutter könnte zur Beerdigung auftauchen. Aber leider war dem nicht so. Herr Bauerfeld, wenn die Mutter wirklich erschienen wäre, man nahm ja an, dass die Frau am See die Mutter war, hätten Ihre Kolleginnen und Kollegen sie denn überhaupt erkennen können?
Das ist eine spannende Frage. Einziges Indiz zur Identifizierung war ja lediglich das Phantombild. So mussten sich die Kollegen und Kolleginnen auf ihren kriminalistischen Spürsinn verlassen. Das heißt, wer verhält sich auffällig? Wer gehört da vielleicht nicht hin? Es wurden auch die Zufahrten entsprechend im Auge behalten, um zu sehen, sind vielleicht auch auswärtige Kennzeichen dabei, die vielleicht einer Überprüfung bedürfen und so weiter.
Die Suche nach der Mutter läuft die nächsten Wochen weiter auf Hochtouren, aber ohne Erfolg. Deshalb entscheiden sich die damaligen Ermittlerinnen und Ermittler im Spätsommer für einen völlig neuen Ansatz, ein Isotopengutachten. Kurz erklärt, jeder Mensch isst, trinkt, atmet Luft, mancher am Meer, mancher in den Bergen. Damit geraten chemische Elemente wie zum Beispiel Blei, Stickstoff etc. in unseren Körper und hinterlassen Spuren dort, genau genommen in unseren Knochen.
Mittels der Isotopenanalyse von Gewebe- und Knochenproben des toten Säuglings hoffen die Ermittlerinnen und Ermittler, Informationen über die geografische Herkunft der Mutter zu gewinnen. Herr Bauerfeld, was hat das Gutachten denn dann ergeben?
Das Ergebnis vom Isotopengutachten, was uns am 29. September 2005 schon zuging, belegte, dass sich die Mutter wohl 2 Monate vor ihrer Niederkunft in Deutschland aufgehalten haben muss. Des Weiteren belegte das Gutachten, dass die Mutter vermutlich aus Karelien in Russland direkt an der finnischen Grenze aufgewachsen sein könnte.
Das war für die damaligen Ermittlungen natürlich von großer Bedeutung. Welche Auswirkungen hatte das Ergebnis auf die Suche nach der Mutter?
Das Fahndungsplakat wurde mit dem Hinweis auf die Russische Republik Karelien erweitert und auch in russischer Sprache produziert. Außerdem wurden des Weiteren viele Ausländerämter und auch Botschaften in den angrenzenden Ländern angeschrieben. Wir wollten wissen, welche Frauen legal aus dem Gebiet eingereist sind. Über das Ausländerzentralregister wurden uns dann noch weitere Dateien gesendet. Diese Listen wurden dann akribisch und sehr aufwendig abgearbeitet. Entnommene Speichelproben wurden dann direkt abgeglichen.
Und was kam dabei raus?
Leider ist das Ergebnis dann auch bei dem Direktabgleich negativ verlaufen, so dass wir dann davon ausgehen mussten, dass die Mutter des Säuglings sich illegal hier bei uns aufhalten würde.
Wer illegal in Deutschland ist, will logischerweise nicht gefunden werden. Bestand zum damaligen Zeitpunkt noch die realistische Chance, irgendwie an die Mutter ranzukommen?
Wir sagen immer, die Hoffnung besteht immer und aufgeben kam für meine Kollegen und Kolleginnen nicht in Frage.
Das Isotopengutachten war rückblickend betrachtet eine Katastrophe, würde ich sagen, für die Ermittlungen, aber dazu später mehr. Herr Bauerfeld, Sie sind 2009, also 4,5 Jahre später, dazu gestoßen. Nach wie vor gab es damals keine Spur von der Mutter, aber Ihre Kolleginnen und Kollegen sind die ganzen Jahre über hartnäckig dran geblieben, nicht?
Nach der ersten heißen Phase ab 2005 wurden die Ermittlungen sporadisch immer wieder neu aufgenommen. Ab Herbst 2009 wurde dann intensiv der Vorgang neu angegangen. Es wurden nochmal alle Spuren und Asservate geprüft und nach neuen Methoden der Aufklärung gesucht.
Sie haben dann in 2009 Mantrailer-Hunde eingesetzt. Jetzt die Frage, kann man denn nach so vielen Jahren überhaupt noch eine Spur finden?
Das war auch für uns eine spannende Frage. Es gab mehrere Artikel, wo positiv über die Hundetrainer Mantrailer berichtet worden war. Es wurde dann ein Kontakt zu diesen privaten Hundetrainern aufgenommen. Es gab ein Vorgespräch und sie konnten uns von ihrer Arbeit überzeugen. Sie haben dann auch in einem ersten Turn die Hunde am Fundort ansetzen lassen. Und wir konnten es nicht glauben, aber die Hunde liefen direkt zur Grabstätte in Lagesbüttel.
Die Suche mit den Mantrailer-Hunden war ja sehr aufwendig. Sie hatten mehrere Autobahnabfahrten gesperrt, damit die Hunde dort schnüffeln konnten. Wohin hat sie die Suche schließlich geführt?
In einem weiteren Turn mit den Hunden führten sie uns direkt nach Kiel. Wir sind dann dort im Milieu gelandet. Wir haben dann mit dem Phantombild nochmal gezielt nach der Kindsmutter gesucht, aber leider nichts Neues erfahren. Es gab dann nochmal intensive Ermittlungen im Nachgang im Juni 2010. Da sind wir nochmal gezielt in das Milieu gegangen, haben nochmal das Ausländeramt aufgesucht. Wir waren unter anderem auch in dem Laufhaus von den AIDS Angels, wo die Prostituierten arbeiten. Aber auch diese Nachfragen liefen ins Leere.
Ja, eine Menge Aufwand, viel Arbeit und Zeit. Und dann kommt der Zufall ins Spiel. Dafür kehren wir zurück in den Oktober 2009. Noch während die Ermittlerinnen und Ermittler mit den Mantrailer-Hunden auf Spurensuche waren, wurde ein VW-Bus in Braunschweig gestohlen. Erst im März 2010 tauchte der Kleinbus wieder auf. Auf dem Parkplatz eines Kleingartengeländes in der Braunschweiger Weststadt. Im Aschenbecher wurde eine einzige Zigarettenkippe gesichert. Die kam standardmäßig zur Untersuchung zum Landeskriminalamt nach Hannover, um eben denjenigen zu finden, der den VW-Bus gestohlen hatte. Und damit gab es eine unerwartete Überraschung. Die DNA stimmte mit der gesuchten Kindsmutter überein. Aber bevor die Ermittlerinnen und Ermittler das erfahren, vergeht noch mal fast ein Jahr. Herr Bauerfeld, Sie und Ihr Team haben diese wichtige Info erst im April 2011 bekommen. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, dazu muss man wissen, dass je nach Schwere des Deliktes im LKA eine Priorisierung erfolgt. Aufgrund der Überlastung der Untersuchungsstellen ist die Dauer von einem Jahr hier für uns nicht ungewöhnlich. Aber letztendlich waren wir über das Ergebnis natürlich sehr erfreut.
Und Sie haben dann ja umgehend den Besitzer des Kleinbusses ermittelt. Also sagen Sie, wem gehörte der Bus und konnte er Ihnen weiterhelfen?
Ja, der gehörte einem griechischen Restaurantbesitzer, der in Braunschweig lebte. Wir haben ihn natürlich aufgesucht, wir haben ihn befragt, wer könnte denn die Zigarette in dem Kleinbus geraucht haben. Er konnte sich dann erinnern, dass es sich dabei um eine ehemalige Angestellte handeln könnte. Die Angestellte wohnte zu dem Zeitpunkt auch noch in der Wohnung über dem Lokal. Der Restaurantbesitzer konnte sie telefonisch erreichen. Sie hat sich aber dann herausgeredet und hat gesagt, sie wäre aktuell beim Arzt und würde sich später aber bei uns melden.
Wusste dieser Restaurantbesitzer bei der Befragung, warum nach seiner Angestellten gesucht wurde?
Der Restaurantbesitzer hat natürlich gefragt, was wir denn gezielt wollten. Wir haben ihm das vage umschrieben. Ich denke, dass er auch dann geahnt hat, dass es sich hierbei um den Babymord am Wallersee handeln könnte.
Am 3. Mai 2011 haben die Ermittlerinnen und Ermittler dann die ehemalige Angestellte angerufen. Wir geben ihr den Namen Anissa M. Sie heißt natürlich eigentlich anders. Die Beamtinnen und Beamten haben einen Termin mit ihr für eine Speichelprobe für den darauffolgenden Tag ausgemacht. Aber zum verabredeten Zeitpunkt standen die Ermittlerinnen und Ermittler vor verschlossener Tür. Erreichbar war Anissa M. auch nicht. Hatte das jetzt den Verdacht verstärkt, dass die Frau die Mutter des toten Säuglings ist und dass sie jetzt im Prinzip abgetaucht ist?
In jedem Fall. Denn wir waren doch sehr überrascht, dass sie nicht uns die Tür öffnete und sich vermutlich der Speichelprobe entziehen wollte. Dann kam es so, dass sie am nächsten Tag sich bei der Polizei in Braunschweig stellte und angab, dass sie die Mutter des toten Säuglings sei. Wir konnten das erst zunächst gar nicht glauben, sind aber dann sofort nach Braunschweig gefahren, haben sie dort übernommen und sind dann nach Gifhorn direkt zur Vernehmung gefahren.
Das muss ja bestimmt ein besonderer Moment für Sie gewesen sein. Welchen Eindruck hat die Frau auf Sie gemacht?
Sie war total ruhig, war sehr gefasst. Man hatte das Gefühl, sie wollte sich erleichtern, sie wollte ihr Gewissen bereinigen, was auch immer. Eigentlich ganz cool.
Sie haben die Frau ja dann insgesamt 3 Tage vernommen. Ich stelle mir das in einem Fall der Neugeborenen-Tötung nicht ganz so einfach vor, oder?
Das ist auch nicht einfach. Ihre ganze Geschichte, die sie dann erzählte von ihrem bisherigen Leben, war für uns schon ein tragischer Verlauf.
Hat sie Ihnen leid getan?
Sie hat mir auch zwischendurch ein wenig leid getan, ja.
Ja, dann schauen wir uns jetzt mal die Geschichte von Anissa M. an.
Anissa M. wird als siebtes von 13 Kindern in Celle geboren. Sie wächst in einem streng patriarchalischen Haushalt auf. Die Familie lebt sehr beengt in einer kleinen Wohnung, in der sich alle Kinder ein einziges Zimmer teilen.
Innerhalb der Familie wird wenig miteinander gesprochen. Körperliche Nähe und Zuwendungen finden nicht statt. Aufgrund der räumlichen Enge gibt es häufig Konflikte und es kommt immer wieder zu Gewalt. Sowohl von den Eltern gegenüber ihren Kindern, als auch unter den Kindern. Fehlverhalten bestrafen die Eltern mit Schlägen. So auch mehrere Ausreißversuche von Anissa M. zwischen ihrem 13. und 15. Lebensjahr.
Anissa M. leidet unter den familiären Verhältnissen. Wegen der engen Wohnsituation wird sie besonders empfindlich gegenüber Lärm und Unruhe. Sexualität ist innerhalb der Familie ein Tabuthema. Im Oktober 1993 ergibt sich für die damals 18-jährige Anissa M. endlich eine Chance, dem Familienverbund zu entkommen. Sie lernt einen Mann kennen, der ihr anbietet, zu ihm nach Braunschweig zu ziehen.
Anissa M. flüchtet daraufhin von zu Hause. Ihre Ausweispapiere kann sie nicht mitnehmen, da diese von ihrem Vater an einem geheimen Ort aufbewahrt werden. Ihren Umzug von Celle nach Braunschweig meldet sie beim Amt nicht an, aus Angst vor ihrer Familie. Das bedeutet aber, dass Anissa M. ab jetzt keine Krankenversicherung mehr hat und auch nicht legal arbeiten kann. Vor ihrem neuen Umfeld und ihrem damaligen Freund verheimlicht sie das, genau wie ihre Herkunft.
Für Anissa M. ist es die erste Beziehung und auch der erste sexuelle Kontakt mit einem Mann. Sie verhütet mit der Antibabypille, die sie sich dadurch beschafft, dass sie in den verschiedenen Apotheken behauptet, ihr Rezept vergessen zu haben und es später nachreichen würde, was sie aber nie tat. Damit bekommt sie jeweils lediglich einen Pillenstreifen, der für 28 Tage reicht.
Nach 5 Jahren scheitert Anissa M.'s Beziehung, weil ihre Lügereien auffliegen. Ihr Freund vertraut ihr nicht mehr. Also zieht sie 1998 in eine eigene Wohnung, ebenfalls in Braunschweig. Sie findet Arbeit als Kellnerin. Später arbeitet sie einige Zeit in einem Wettbüro, dann wieder als Kellnerin. Sie jobbt dabei immer schwarz.
Herr Bauerfeld, Sie haben vorhin gesagt, dass Ihnen die Frau teilweise sogar auch leid getan hat. Das heißt, Sie haben ihr geglaubt. Wie schwer ist es, wenn man eine solche Geschichte erzählt bekommt, Recht und Gesetz anzuwenden? Also Sie wissen, ich muss Sie hier quasi dingfest machen, Sie einer Tat überführen, für die sie später dann vor Gericht gestellt wird. Das ist ja klar.
Ja, ich muss das aus 2 Seiten betrachten. Das erste ist, dass solch eine grausame Tat durch nichts zu entschuldigen ist. Mit dem Wissen über ihre Lebensgeschichte, wie sie ihr Leben verbrachte, unter welchen Umständen sie sich in Braunschweig aufhielt, ihr Leben gestalten musste, tat sie mir zwischendurch ein wenig leid, aber auch nur diesbezüglich.
Haben Sie Ihre Geschichte denn überprüft?
Wir haben natürlich Ihre Geschichte überprüft. Sie hat uns ja auch verschiedene Personen genannt während der Vernehmung. Diese Personen sind von uns natürlich auch befragt worden, sind aufgesucht worden und wir wollten wissen, was ist jetzt richtig? Stimmt das, was sie uns erzählt hat? Aber es ist weitestgehend auch so von denen bestätigt worden.
Haben Sie auch die Familie befragt?
Da gab es Schwierigkeiten, weil sie wollte partout nicht, dass wir die Familie aufsuchen. Dieses haben wir dann aber später nachgeholt.
Wie wurde Ihre Aussage über Ihre Lebensgeschichte zur Familie dann verifiziert?
Wir haben dann trotzdem die Eltern natürlich 3 Wochen später ungefähr aufgesucht und haben die Eltern über die Festnahme ihrer Tochter unterrichtet. Wir mochten es erst nicht glauben, aber der Vater erklärte uns ganz cool, seine Tochter sei vor 20 Jahren gegangen und er wünsche keinen Kontakt zu ihr. Er wollte auch nicht wissen, was mit ihr ist. Für ihn sei die Sache erledigt. Also für ihn existierte die Tochter nicht mehr.
Aber kehren wir zurück zur Vernehmung. Anissa M. erzählt, dass sie Ende 1999 wieder einen Mann kennengelernt hat. Wir nennen ihn Chris. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Anissa M. lässt sich trotzdem mit ihm ein. Zuerst gefällt es ihr, dass sie sich nicht binden muss. Aber mit der Zeit entwickelt sie Gefühle für ihn und umgekehrt. Spätestens nach 1 Jahr ist Chris nahezu täglich bei ihr. Anissa M. wünscht sich jetzt eine richtige Beziehung. Aber Chris will seine Familie nicht verlassen. Deshalb kommt es oft zum Streit, aber auch immer wieder zu Versöhnungen.
Auch ihn belügt Anissa M. über ihre Herkunft. Sie behauptet, ihre leiblichen Eltern seien bei einem Autounfall gestorben. Deshalb seien sie und eine ihrer Schwestern im Kloster aufgewachsen. In den ersten Jahren ihrer Beziehung verhütet Anisa M. weiterhin mit der Antibabypille. Später dann mit rezeptfreien, weniger wirksamen Verhütungsmitteln. Im Herbst 2004 wird sie ungeplant schwanger. Kinder will sie eigentlich nicht. Und sie weiß, auch Chris möchte keine weiteren Kinder. Deshalb erzählt Anisa M. ihm nichts und verdrängt die Schwangerschaft.
Sie nimmt nur wenig an Gewicht zu. Außenstehenden fällt die Schwangerschaft nicht auf. Anisa M. lebt weiter wie zuvor, raucht, trinkt hin und wieder Alkohol und benutzt weiter Verhütungsmittel. Während der gesamten Dauer der Schwangerschaft hat sie Sex mit Chris, zuletzt noch wenige Tage vor der Geburt im Juni 2005. Herr Bauerfeld, wann hat Chris von der Schwangerschaft denn erfahren und was hat er ausgesagt?
Chris wurde wenige Tage nach der Festnahme von Anisa von uns einbestellt und wurde umfassend dazu vernommen. Er hat uns versucht zu erzählen, dass er nichts von der Schwangerschaft gewusst habe. Er hat auch angeblich nichts davon gemerkt, als er mit ihr noch Sex hatte.
Hat man ihm denn geglaubt, dass er nichts gewusst hat?
Wir hatten natürlich schon unsere Zweifel, dass man das nicht mitbekommen kann. Aber wie so oft obliegt es uns ja, ihm das Gegenteil zu beweisen. Und das ist uns nicht gelungen.
Waren denn er und Anisa M. zu dem Zeitpunkt damals noch ein Paar?
Ja, zu dem Zeitpunkt waren sie noch ein Paar. Aber nach der Festnahme hatte sich das natürlich dann erledigt und man hat sich getrennt und ich weiß auch nicht, ob sie heute noch Kontakt zueinander haben.
Es ist als Außenstehende nur schwer vorstellbar, dass der Partner, der Kindsvater, nichts gemerkt haben will. Ob das glaubwürdig ist, hören wir jetzt von Professorin Dr. Swintek.
Also diese Sache, dass die Väter alle nichts wussten und sogar noch 2 Tage vor der Geburt Geschlechtsverkehr hatten. Also das tut mir leid, aber das habe ich keinem einzigen Mann abgenommen. Da kann ich nur sagen, das sind Schutzbehauptungen bei Ihnen. Ich habe nichts gewusst, sie hat nichts gesagt. Woher sollte ich das wissen? Denn wenn Sie zugeben würden, ich habe es gewusst, dann könnten Sie sehr schnell verurteilt wegen mangelnder Hilfeleistung. Sie haben die Frau im Stich gelassen, die dann daraufhin getötet hat.
Kehren wir zur Vernehmung mit Anisa M. zurück. Ich stelle mir das schwierig vor. Zum einen sitzt da eine Frau, die eine tragische Lebensgeschichte zu haben scheint. Zum anderen ist sie aber auch eine Frau, die ihr Kind getötet hat. Wie schafft man es da, sachlich zu bleiben?
Das ist eine schwere Frage. Wenn ich mal das Revue passieren lasse, wir haben die erste Vernehmung mit insgesamt 4 Kollegen durchgeführt. Und jeder Kollege ist natürlich auch emotional ein wenig anders. Aber ich denke mal, dafür sind wir ausgebildet und jahrelang im Geschäft, um die Emotionen dahingehend dann zu unterdrücken. Für uns in solchen Geschichten ist es einfach auch wichtig, Vertrauen zum Gegenüber aufzubauen. Weil nur wenn das Gegenüber merkt, dass wir zuhören, dass eine Vertrauensbasis auch besteht, je eher ist denen was zu entlocken oder je freier erzählen sie auch über die Geschehnisse, die ja doch in diesem Fall sehr, sehr hart waren.
Bevor wir mit Anisa M.'s Geständnis weitermachen, möchte ich noch mal kurz auf das Isotopengutachten zurückkommen. Durch Anisa M.'s Vernehmung war ja klar, dass sie nie im Ausland war. Was hat der falsche Ermittlungsansatz für die Ermittlungen bedeutet?
Leider muss ich sagen, es hat viel Zeit, Arbeitsressourcen und auch Geld gekostet.
Was meinen Sie, woran lag es? Warum war dieses Gutachten fehlerhaft?
Dazu muss man wissen, dass die Isotopenanalyse im Jahr 2005 noch in ihren Anfängen war. Sie sind ja darauf angewiesen, Daten aus der ganzen Welt zu sammeln. Und der Datenbestand war zu diesem Zeitpunkt einfach noch zu gering.
Kehren wir zurück zu dem, was Anisa M. den Ermittlerinnen und Ermittlern über die Tatnacht erzählt. Irgendwann zwischen dem 18. und 20. Juni 2005, als ihre Fruchtblase platzt, mitten in der Nacht. Kurz darauf bekommt sie starke Bauch- und Rückenschmerzen, aber sie ahnt zunächst nicht, dass die Geburt einsetzt. Sie habe in einem Gesundheitsbuch nachgeschlagen. Unter den Schlagwörtern Bauch- und Rückenschmerzen habe sie schließlich das Stichwort Geburt gefunden.
Erst in diesem Moment habe Anisa M. verstanden, dass sie gerade ein Kind bekommt. In ihrer Not ruft sie eine Telefonseelsorge an. Die rät ihr, einen Krankenwagen zu rufen oder eine Hebamme zu verständigen. Anisa M. habe dann die Nummer einer Hebamme aus dem Telefonbuch herausgesucht und sie angerufen, aber niemanden erreicht.
Auf den Gedanken, in ein Krankenhaus zu gehen oder sonst Hilfe zu holen, kommt sie nicht. Ihre Wehen werden stärker, damit auch die Schmerzen. Dieser Zustand geht über Stunden. Laut ihrer Aussage nimmt sie außer ihren Schmerzen nichts mehr wahr.
Es wird eine schwere Geburt. Etwa 23 Stunden später bringt sie schließlich ein gesundes Mädchen zur Welt, in ihrem Bad, in der Duschkabine. Dort lässt sie den Säugling unberührt liegen und erkennt nicht mal, dass es ein Mädchen ist. Kurz darauf kommt es zur Nachgeburt, worüber sie in Panik gerät. Sie glaubt, die Plazenta seien ihre Innereien.
Anisa M. beschreibt in der Vernehmung ihren Zustand so. Ihr sei schwindlig gewesen, sie hätte das Gefühl gehabt, die Wände seien auf sie zugekommen. Schmerzen habe sie nach der Geburt nicht mehr gehabt, aber sie sei wie im Nebel gewesen. Wie viel Zeit vergangen ist, weiß Anisa M. nicht mehr, aber schließlich hätte ihr neugeborenes Baby angefangen zu schreien. Der Lärm sei unerträglich für sie gewesen. Sie wollte, dass es aufhört, dass endlich wieder Ruhe herrscht. Dafür hätte sie nur einen Ausweg gesehen. Mit einem Gemüsemesser schneidet sie ihrem neugeborenen Kind die Kehle durch. Ihre Aussage als Motiv für die Ermordung ihres Babys, dass sie so lärmempfindlich sei, ist das glaubhaft? Beziehungsweise wie wurde diese Aussage bewertet?
Wir konnten das auch nicht so richtig glauben. Aber sie blieb permanent bei der Aussage, dass der Auslöser das unaufhörliche Schreien des Säuglings gewesen sei. Sie sei dann aufgestanden, sei in die Küche gegangen, habe das Messer geholt, um Ruhe zu bekommen, indem sie dem Säugling die Kehle durchschnitt.
Wie hat Ihr Freund Chris denn auf die Tötung seines Kindes reagiert?
Chris war völlig erschüttert. Er hätte es gerne rückgängig gemacht. Er wäre gerne zum damaligen Zeitpunkt dabei gewesen und hätte sich auch verantwortungsvoll um das Mädchen gekümmert.
Hat er zumindest gesagt.
So hat er zumindest gesagt.
Es ist eine schreckliche Tat. Ob es dafür eine Erklärung gibt, das hören wir jetzt von Professorin Dr. Christine Swientek.
Ich weiß nicht, ob es dafür eine psychologische Erklärung gibt, wenn die Mutter physisch völlig am Ende ist, durch die lange Geburt, auch durch den vorangegangenen Stress der Schwangerschaft und der Nichtbewältigung des Problems. Das Kind liegt da und schreit schrill und die Mutter ist am Ende ihrer Kraft. Sieht sie keine Möglichkeit, die würden wir vielleicht sehen, aber sie sieht dann keine Möglichkeit mehr.
Das ist eine mögliche Erklärung für das Geschehen. Es kann aber auch ganz anders gewesen sein. Sicher ist aber, es gibt verschiedene Formen der Säuglingstötung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterscheiden zwischen aktiver und passiver Tötung.
Also die Kehle durchzuschneiden ist relativ selten. In meinem Untersuchungsgut ist sie zweimal vorgekommen. Selten sind überhaupt die aggressiven Tötungsarten. Die häufigste Tötungsart ist das Ersticken.
Das Ersticken gilt als aktive Tötungsart, da die Täterin gewaltsam handelnd ihr Neugeborenes tötet.
Die zweithäufigste ist eine absolut passive, die eigentlich in das gesamte Geschehen von Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung und nicht überlegen gehört, nämlich ich gucke einfach nicht hin, ich entscheide nichts. Mit diesem Problem und diesem Entschluss bleibt das Kind dann eben irgendwo liegen. Und ist dann mehr oder weniger schnell tot.
Das Kind stirbt dann letztendlich durch Unterversorgung und durch die Kälte. Zum Beispiel, wenn es unbedeckt oder unbekleidet im Wohnraum liegt.
Und dann kommen eben alle möglichen anderen von Ertränken, wobei Ertrinken und Ertränken tatsächlich für den Gutachter nicht auseinandergehalten werden kann. Ertränken ist das Aktive, ich drücke das Kind unter Wasser. Und Ertrinken ist, das Kind fällt ins Wasser oder wird in den Eimer geboren und ertrinkt von alleine sozusagen. Und dann eben massive Gewalt, sehr massive Gewalt.
Zurück zur Vernehmung und dem, was Anisa M. noch aussagt. Nach der Tötung des Kindes hätte sie sich massiv erleichtert gefühlt, da es endlich ruhig gewesen sei. Das Gemüsemesser wirft sie in den Müll. Dann legt sie sich kurze Zeit hin, kann aber nicht schlafen. Sie steht wieder auf, wickelt das tote Baby samt Nabelschnur und Plazenta in ein von der Geburt blutgetränktes Handtuch und verstaut es in einer Plastiktüte. Diese wiederum in einer weiteren Plastiktüte und versteckt alles in ihrem Besenschrank.
Danach kann Anisa M. endlich schlafen. Als sie wieder aufwacht, wäscht sie sich und säubert das Bad. Danach schläft sie wieder. Später kommt Chris zu Besuch. Alles scheint wie immer zu sein. Nur als Anisa M. sich zwischenzeitlich schwach fühlt, erklärt sie Chris, sie habe Bauchschmerzen wegen ihrer Periode.
Anisa M. lebt einige Tage, als sei nichts geschehen. Zuerst will sie die Babyleiche in ihrem Besenschrank verdrängt haben. Aber nach etwa 6 Tagen hätte sie realisiert, dass sie ihr Neugeborenes getötet hat. Anisa M. berichtet von Schuldgefühlen, aber aus Angst vor Entdeckung beschließt sie, die Leiche zu entsorgen am Waller See. Den kennt sie, dort war sie schon mal gemeinsam mit Chris.
Am 25. Juni bittet sie Chris morgens, sie auf seinem Weg zur Arbeit dort abzusetzen. In einem Rucksack hat sie die Babyleiche bei sich. Sie sucht sich am Seeufer eine geeignete Stelle und scharrt mit einem Löffel ein kleines Loch, in das sie ihr totes Baby legt und mit Sand bedeckt. Etwa 6 Stunden bleibt Anisa M. dort. Sie hätte geweint und Abschied von ihrem Baby genommen, erzählt sie der Polizei. Chris hätte sie danach wieder abgeholt. Ihr sei es danach gelungen, das Geschehene zu verdrängen. Das geht sogar so weit, dass sie von dem Fund des toten Säuglings aus den Medien erfahren haben will und sie es zunächst gar nicht mit sich in Verbindung gebracht habe. Im Zusammenhang mit Neugeborenentötungen fallen immer wieder die Begriffe verdrängen und negieren. Professorin Dr. Swientek hat dazu eine ganz klare Meinung.
Das Verdrängen wird im Bezug auf die Neugeborenentötung überbeansprucht. Es gibt für meine Begriffe in meinem Fallmaterial, auch wenn manche Psychiater das in den Gutachten behauptet haben, es gab in keinem Fall eine Verdrängung. Und wenn die Frau sagt, sie hat erst durchs Fernsehen erfahren, dass sie ihr Kind getötet hat, dann ist das auf alle Fälle keine Verdrängung, denn wenn das der Fall wäre, hätte sie da gar nicht geschaltet. Dann hätte sie diesen Fall im Fernsehen wahrgenommen, als oder ist ein Kind getötet worden, ohne diese Rückkoppelung, das war ich, das ist meins. Das Negieren ist für mich nicht wahrhaben wollen im Moment. Für mich sagen, ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen. Es ist kein Problem, da ist nichts. Ich will damit jetzt nichts zu tun haben.
Aber das Kind kommt irgendwann zur Welt. Und dann lässt es sich nicht mehr leugnen.
Es gibt Frauen, die töten das Kind innerhalb der ersten 5 Minuten. Es gibt Frauen, die warten ab. Wir wissen nicht, warum sie abwarten. Vielleicht sind sie physisch noch nicht so weit. Vielleicht sind sie am Überlegen. Vielleicht versuchen sie noch eine andere Lösung zu finden. Es gibt Frauen, die brauchen 12 Stunden, 24 Stunden oder noch länger. Und es gibt Frauen, die fahren mit einem neugeborenen, schreienden Baby durch ganze Landschaften auf der Suche nach einem Ablageort, wo sie dann das lebende Kind aussetzen, das dann natürlich in der freien Natur stirbt.
Die meisten Frauen, die Neonatizide begehen, so der Fachausdruck, sind nach außen ganz normale Frauen. Sie kommen aus allen sozialen Schichten unterschiedlichen Alters. Ob es besondere Merkmale der Frauen gibt, dazu Professorin Swientek nochmal.
Also in der Situation erschienen mir die Frauen, mit denen ich zu tun hatte, besonders abhängig, unselbstständig, fixiert auf einen Partner. Du bist nur wer, wenn du einen Mann vorweisen kannst. Und ich habe jetzt einen und den will ich halten. Und wenn der mich mit Kind nicht will, muss das Kind weg. Es sind keine Frauen, die Widerstand leisten. Es sind keine Frauen, die sagen, verdammt nochmal, dann hau ab. Ich will mein Kind. Aber das ist relativ vage. Ich denke, das würde so ungefähr die Hälfte der weiblichen Bevölkerung Deutschlands betreffen. Deswegen bringt man nicht unbedingt ein Kind um. Aber das scheint mir eine Gemeinsamkeit zu sein.
Herr Bauerfeld, Anisa M. hat dann im Verlauf der Vernehmung noch ein überraschendes Geständnis abgelegt. Wie haben Sie reagiert?
Es hat uns fast vom Hocker gehauen. Wir waren völlig perplex. Wir konnten das erst gar nicht glauben, mussten das aber dann in der Vernehmung erst verifizieren.
Hören wir, was Anisa M. aus freien Stücken noch gesteht. Rund 4 Jahre, nachdem sie ihr Neugeborenes getötet hat, geht ihr größter Wunsch in Erfüllung. Chris trennt sich von seiner Familie und zieht mit ihr zusammen. Doch ab dieser Zeit arbeitet Chris beruflich in Spanien und ist kaum zu Hause. Somit haben sie wieder kein echtes Zusammenleben.
Ende des Jahres 2009 geht Anisa M. dann ein Verhältnis mit ihrem damaligen Chef ein, einem griechischen Restaurantbesitzer, in dessen Fahrzeug der Zigarettenstummel von ihr gefunden wurde. Anisa M. arbeitet in seinem Lokal als Kellnerin. Ihr Chef ist verheiratet und will die Affäre mit ihr natürlich geheim halten. Wieder verhütet sie beim Sex nicht ausreichend. Chris sagt sie von all dem nichts und da er auch in Zukunft komplett im Ausland arbeiten wird, kündigen die beiden ihre gemeinsame Wohnung. Anisa M. nimmt sich jetzt eine kleine Wohnung, direkt über dem Lokal ihres Chefs.
Im Spätsommer 2010 bemerkt Anisa M., dass sie wieder schwanger ist. Diesmal von ihrem Chef. Als sie ihm davon erzählt, reagiert er verärgert. Er würde seine Familie nicht verlassen, das Baby müsse weg. Anisa M. bestellt sich Abtreibungspillen in England, weil sie dort einfacher zu bekommen sind. Sie nimmt die Tabletten, aber dann entscheidet sie sich spontan um und erbricht sie. Der Grund? Sie will das Kind bekommen und allein aufziehen.
Ihrem Chef und Liebhaber gegenüber behauptet sie, sie habe abtreiben lassen. Auch bei dieser Schwangerschaft nimmt sie wenig an Gewicht zu, sodass ihrem Umfeld und auch ihrem Chef angeblich nichts auffällt. Aber sie ist oft unkonzentriert. Deshalb beendet ihr Chef Anfang 2011 das Arbeitsverhältnis. Da ist Anisa M. etwa im 5. Monat schwanger.
Ab jetzt lebt sie von ihren Ersparnissen. Mit Chris hat sie während dieser Zeit fast täglich telefonisch Kontakt, da dieser immer noch in Spanien lebt. Sie erzählt ihm weder von der Affäre noch von der Schwangerschaft. Sie besucht ihn 2-mal, zuletzt Mitte April 2011. Da ist sie circa im 8. Monat schwanger. Chris will wieder nichts bemerkt haben.
Zu Hause lebt Anisa M. in den Tag hinein. Sie besorgt weder Kleidung noch sonst irgendetwas für ihr Baby. Sie hofft darauf, dass sich alles schon irgendwie fügen wird. Als sie am 23. April 2011 ein Ziehen im Bauch bemerkt, ahnt sie, dass bald die Geburt einsetzen wird. Sie legt sich Handtücher und eine desinfizierte Schere neben die Badewanne, weil sie sich für eine Wassergeburt entschieden hat.
Am 27. April 2011 entbindet sie ein gesundes Baby in ihrer Badewanne. Diesmal ist es eine einfache Geburt. Sie legt das Neugeborene auf ihren herangezogenen Oberschenkeln ab, dann deckt sie es mit einem Handtuch zu. Danach sei sie ohnmächtig geworden. So schildert sie es der Polizei.
Aber als sie wieder aufgewacht sei, sei das Baby zwischenzeitlich von ihren Beinen gerutscht. Der Säugling hätte tot mit dem Gesicht nach unten im Wasser gelegen. Wieder versteckt sie das Kind in der Besenkammer. Einige Tage später, am 3. Mai 2011, also wenige Tage vor der Vernehmung, entsorgt sie das tote Baby dann in einem Müllcontainer an einer Tankstelle.
Also das ist jetzt wirklich unglaublich. Herr Bauerfeld, wie haben Sie reagiert, als Sie von dem zweiten toten Säugling erfahren haben?
Wie bereits gesagt, waren wir natürlich im ersten Moment geschockt. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass sie das nochmal ein zweites Mal geschehen lassen hatte. Wir hätten auch von dem zweiten toten Baby nie erfahren, wenn sie das nicht von selbst berichtet hätte.
Sie haben dann während Anisa M.'s Aussage Kolleginnen und Kollegen zu dem Müllcontainer geschickt. Was haben Sie vorgefunden?
Ja, es war also für uns jetzt auch höchste Eile geboten. Ich bin dann aus der Vernehmung rausgegangen, habe umgehend die Polizei in Braunschweig in Kenntnis gesetzt, habe ihnen den Standort des Müllcontainers genannt und habe darum gebeten, schnellstmöglich dort Nachschau zu halten.
Wie sah es da mit Ihren Emotionen aus? Also ich meine, in so einer Situation, wenn man das erfährt, da schnellt der Puls nach oben, kann ich mir vorstellen.
Das kann man so sehen, aber in dem Moment ist es aber auch so, dass man dann cool bleibt und dann die nötigen Maßnahmen erstmal in die Wege leitet. Ich denke mal, über das Geschehene denkt man dann später vielleicht nochmal ein bisschen intensiver nach, aber im ersten Moment ist erstmal schnellstmögliches Handeln gefordert.
Was glauben Sie, warum sie gestanden hat? Wollte sie ihr Gewissen erleichtern?
Also das brachte sie auch dann so zum Ausdruck, dass sie uns einfach ihre ganze Geschichte erzählen wollte und alles, was sie bisher getan hat.
Wann hat Anisa M.'s Chef davon erfahren, dass sie das Kind von ihm nicht abgetrieben, sondern getötet hat?
Dieses wiederum erfuhr er dann auch erst bei seiner Vernehmung. Er sagte dann auch, ja, für uns nicht nachvollziehbar natürlich, aus, dass er davon nichts gewusst hatte.
Wie war denn dann seine Reaktion?
Er war natürlich auch total erschüttert. Nur bei ihm hatte das natürlich dann auch nochmal richtig Konsequenzen im Nachgang. Er hat dadurch seine Ehe aufs Spiel gesetzt. Die Frau hat sich dann scheiden lassen und dadurch ist auch sein Lokal den Bach runtergegangen. Er musste das Lokal aufgeben und er hat eigentlich dann auch nur Nachteile gehabt.
Anisa M. hat ja ausgesagt, dass sie ihr Baby diesmal nicht aktiv getötet habe. Konnte die Obduktion denn klären, ob der Säugling untergetaucht wurde oder ertrunken ist?
Das konnte man jetzt nicht genau sagen, weil sie ja ausgesagt hat, dass sie auch ein Mädchen in diesem Fall nicht aktiv getötet haben will. Es wäre angeblich von alleine unter Wasser gekommen und dort ertrunken. Die Obduktion selber konnte das auch nicht belegen, ob hier ein Ertränken oder ein Ertrinken vorlag. Von daher, da sie sich zu keiner anderen Aussage bereit erklärte, blieb das für uns natürlich im Unklaren. Es war auf jeden Fall laut der Obduzenten lebensfähig.
Ich nehme an, Sie haben dann auch diesmal in Ihrem Umfeld ermittelt nach Hinweisen, ob die Frau die Wahrheit sagt oder nicht.
Wir haben uns natürlich dann, als wir die Wohnung uns angeschaut haben, die auf links gedreht haben, alles sichergestellt haben, was an Materialien vorhanden ist, insbesondere der Mediengeschichten. Wir haben alles im Detail durchsucht und wir haben leider keine Hinweise darauf gefunden, dass sie sich in irgendeiner Weise vorbereitet hat, dass sie ein Baby bekommt. Es gab keine Babykleidung, keine Babynahrung, rein gar nichts.
Wenn Sie sagen Mediengeschichten, Sie haben Laptop, Handy und so weiter von ihr mitgenommen und ausgewertet?
Ja, es gab also eine Vielzahl. Sie hatte einen Laptop, sie hatte ein Handy, also einen Computer sogar noch. Also es war genug vorhanden.
Auf ihre Mutterrolle hat sie sich nicht vorbereitet, aber sie haben etwas anderes Wichtiges herausgefunden. Das hängt mit ihrem Laptop zusammen.
Auf dem Laptop konnten wir Folgendes finden. Sie hatte kurz zuvor im Netz gegoogelt, wie lange denn die Tankstelle mit entsprechenden großen Müllcontainern in ihrem Wohnbereich geöffnet hat. Wir gehen davon aus, dass sie wissen wollte, wann die Tankstelle geschlossen ist, damit sie den Säugling heimlich in den Müllcontainer entsorgen könnte. Des Weiteren konnten wir jetzt nachvollziehen, warum sie uns am Tage des Aufsuchens die Wohnungstür nicht geöffnet hat. Sie hat ja selber ausgesagt, dass das Baby bereits auch tot im Schrank gelegen hatte. Denn da musste sie mitrechnen, dass wir natürlich vielleicht den Leichengeruch wahrnehmen und dann nochmal gezielter gleich gucken würden.
Konnten Sie denn bei der Durchsuchung Ihrer Wohnung einen Bestellnachweis, eine Rechnung der Abtreibungspillen finden?
Nein.
Bis heute ist unklar, ob Anisa M. auch ihr zweites Baby getötet hat oder nicht. Was glauben Sie persönlich? Wie ist Ihre Einschätzung?
Also die Kollegen und auch die Kollegin sind davon ausgegangen, dass es hier auch zu einer gewollten Tötung gekommen ist. Aber wie so oft es auch eben ist, wir sind natürlich gehalten, dieses auch nachzuweisen. Hier ist kein eindeutiger Nachweis erbracht worden, sodass wir nicht klären konnten, ob es sich hierbei jetzt um ein Ertrinken oder ein gezieltes Ertränken gehandelt hat. Die Rechtsmediziner schlossen auch eine mögliche leichte Drosselung durch die Nabelschnur nicht aus.
Könnte die Frau denn auch noch weitere Kinder geboren und getötet haben?
Das ist natürlich immer nicht gänzlich auszuschließen. In ihrer Vernehmung hat sie uns dann, was sie ja nicht hätte machen müssen, noch eine dritte Schwangerschaft gestanden, die zwischen der ersten und zweiten Schwangerschaft war. Da hat sie uns aber erzählt, dass es da zu einer Fehlgeburt und einem Abgang in einer Toilette kam. Weitere Ermittlungen, die wir natürlich dann nochmal gemacht haben, das heißt, wir hatten ja ihre DNA, wir konnten nochmal alle Datenbanken durchforsten lassen, wir gucken ja dann auch in den Dateien für vermisste, unbekannte Tote und so weiter. Da haben wir aber keine Treffermeldung mehr erhalten. Also einen Nachweis darüber konnten wir nicht erbringen. Und sie selber hat ja auch dazu dann nichts weiter gesagt.
Es scheint unvorstellbar, dass Mütter ihre eigenen Kinder töten und dennoch geschieht es. Sogar mehrmals. Diese Mehrfachtötungen sind zum Glück selten. So gab es den Fall von einer Frau, die 9-mal entbunden und alle 9 Säuglinge direkt nach der Geburt getötet hat. Jedes ihrer Kinder verscharrte sie unter Blumenerde auf ihrem Balkon.
Es gibt auch den Fall von einer Frau aus dem Sauerland, die mit Mann und erwachsenen Kindern in einem kleinen Ort lebte. Die Frau wirkte freundlich, alles schien normal. bis eins ihrer erwachsenen Kinder drei Babyleichen beim Aufräumen in der Kühltruhe entdeckte. In beiden Fällen wollen die Ehemänner nichts von den Schwangerschaften bemerkt haben. Warum diese Frauen immer wieder ungewollt schwanger werden und aus ihren Fehlern nicht lernen, dazu hören wir Professorin Dr. Swintek nochmal.
Die Frauen lernen durchaus aus dieser Tötung und töten nochmal und ein zweites und drittes Mal, weil es niemand merkt. Das heißt, sie haben ein Problem gehabt, das haben sie gelöst durch eine Tötung. Das ist ein erlerntes Problemlösungsverhalten. Sie hat getötet, es ist nichts passiert. Und der Erfolg besteht darin, dass eben nichts passiert ist. Es kommt keine Strafe, es kommt keine Reaktion.
Ob man diesen tödlichen Kreislauf durchbrechen und die Frauen überhaupt erreichen kann, ist fraglich. Vor allem, wenn eine Frau bereits getötet hat und jetzt wieder ihre Schwangerschaft negiert und verheimlicht. Sogenannte Babyklappen machen für Professorin Dr. Swintek keinen Sinn. Zum einen, weil das eine Planung der Frauen voraussetzen würde, wozu sie nicht in der Lage sind. Und zum anderen, schlichtweg aufgrund der geografischen Erreichbarkeit.
Da muss ich einfach mal überlegen, wie weit und mit welchen Verkehrsmitteln müsste eine Frau unmittelbar nach der Geburt eventuell mit einem schreienden Baby fahren, um das Kind in eine Klappe legen zu können. Wir haben uns einmal im Fachkreisen überlegt, wann Babyklappen eigentlich wirklich funktionieren könnten im Hinblick auf die Organisation. Das würde bedeuten, wir bräuchten alle 2 Kilometer eine Babyklappe. Das müssten ein paar zigtausend für Deutschland sein, wenn man die Wälder schon mal abrechnet.
Aber dennoch gibt es Möglichkeiten.
Wofür ich plädiere, wäre eine sehr gute Mütterfürsorge, eine sehr gute Beratung. Also ich würde sagen, der Ansatzpunkt ist, eine Frau erfährt plötzlich vom Arzt, dass sie schwanger ist. Oder eine Freundin sagt, hör mal, du bist doch schwanger. Das wäre so der Punkt, wo Frauen wissen müssen, da kann ich mich hinwenden, zum Beispiel Pro Familia, zum Beispiel die großen karitativen Verbände.
Anisa M. hat keine Hilfe gesucht. Am 24. Oktober 2011 beginnt ihr Prozess am Landgericht Braunschweig. Die Anklage lautet auf Totschlag in beiden Fällen. Anisa M. macht vor Gericht erneut eine vollständige Aussage. Unter Tränen schildert sie die Tötung ihres ersten Neugeborenen, auch vom Tod ihres zweiten Babys erzählt sie.
Die Väter der getöteten Säuglinge werden als Zeugen gehört. Beide behaupten, dass sie von den Schwangerschaften nichts gewusst hätten. Laut einer Tageszeitung sagt ihr ehemaliger Chef und Geliebter vor Gericht, sie hat 2 Gesichter. Dass sie ein Baby habe töten können, das hätte ich ihr niemals zugetraut.
Die Anwältin von Anisa M. betont dagegen die Reue der Frau. Sie habe sich selbst gestellt und sei nicht abgetaucht, so wie sie es sonst in ihrem Leben getan habe. Sie habe die Taten zugegeben und sich den Konsequenzen gestellt. Von den Vätern dagegen sei sie im Stich gelassen worden.
Der Gutachter stellte zwar keine psychischen Krankheiten oder Störungen bei der Frau fest, wohl aber kurzzeitige, realitätsferne Zustände. Ein solcher Zustand habe offenbar auch nach der äußerst schmerzhaften und langwierigen ersten Geburt vorgelegen. Davon zeigt sich auch das Gericht überzeugt und erkennt eine verminderte Schuldfähigkeit an.
Den zweiten Säuglingstod bewertet das Gericht allerdings als Totschlag durch Unterlassen. Im November 2011 wird Anisa M. wegen Totschlags in 2 Fällen, davon in einem durch Unterlassen, zu 6 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Herr Bauerfeld, viele haben dieses Urteil als zu mild empfunden.
Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, dass das Urteil zu mild ausgefallen ist. Denn wir haben natürlich auch mal geschaut, wie sind vergleichbare Fälle davor verurteilt worden. Da waren die Strafen wesentlich geringer. Letztendlich waren wir mit dem Urteil von 6 Jahren und 6 Monaten aufgrund ihrer verminderten Schuldfähigkeit des umfassenden Geständnisses, denn wir hätten ja ohne ihr Geständnis vieles gar nicht erfahren, fanden wir dann noch so weit vertretbar.
Was macht die Frau heute und haben oder hatten Sie Kontakt mit ihr nach dem Prozess?
Anisa kam nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe wieder auf freiem Fuß. Ich hatte dann im letzten Jahr noch einmal indirekten Kontakt zu ihr.
Der Kontakt hatte aber mit den Ermittlungen nichts zu tun.
Nein, der war losgelöst von den zuvor erfolgten Ermittlungen.
Nicht nur dieser Fall, jeder Fall von Neugeborenentötung macht betroffen und löst Unverständnis aus. Was bringt eine Mutter dazu, ihr Neugeborenes zu töten? Hat tatsächlich niemand die Zeichen gesehen? Was geht wirklich in den Frauen vor, die ihr Neugeborenes töten? An dieser Stelle hören wir nochmal Professorin Dr. Swintek.
Ob die Frauen von Anfang an, das heißt, wenn sie wissen, dass sie schwanger sind oder wenn die Schwangerschaft fortgeschritten ist, wenn sie überlegen, dieses Kind bringe ich um, ob sie das jemals gedacht haben, das wird nie jemand außer ihnen selber wissen. Die Frauen sind klug genug, das in der Ermittlungstätigkeit oder vom Gericht dann nicht zu sagen. Sie werden immer sich schützen und dann müssen die Ermittler versuchen nachzuweisen, was davon stimmt.
Professorin Dr. Swinteks Aussage zeigt deutlich das Dilemma der Ermittlungsarbeit. Was stimmt und was stimmt nicht? Herr Bauerfeld, Sie konnten letztendlich auch nicht hundertprozentig klären, ob Anisa M. ihr zweites Baby ertränkt hat oder ob es ertrunken ist. Wie ging es Ihnen damit? Hat Sie das belastet?
Zunächst einmal ist es immer das Ziel, alle Fälle vollends aufzuklären. Belastet hat mich das Ganze nicht. Beim zweiten Baby war das Ergebnis aller durchgeführten Untersuchungen eben nicht so eindeutig. Sie selbst sagte immer wieder, wenn sie es getötet hätte, würde sie es uns sagen, weil sie ging davon aus, dass sie die Höchststrafe von 15 Jahren bekommen würde. Was mich dann total verwundert hat, dass sie dem zweiten Baby einen Namen gab und sich weigerte, dem ersten Baby im Nachgang einen Namen zu geben. So ist das zweite Baby neben dem ersten Baby mit unbekannten Namen beerdigt worden.
Dass sie ihrem zweiten Kind dann also auch doch noch einen Namen gegeben hat, das zeigt ja diese tiefe innere Zerrissenheit, die in dieser Frau geherrscht haben muss. Also einerseits bereitet sie sich kaum auf die Geburt vor. Sie googelt nach einer Tankstelle, wann diese Tankstelle geschlossen hat, damit sie das Kind unbemerkt entsorgen kann. Und andererseits ist es ihr dann wichtig, dieses Kind doch noch mit einem Namen bestatten zu lassen. Eine schwierige Geschichte, die Anisa M. durchlebt hat.
Ob Anisa M. die Wahrheit über den Tod ihres zweiten Babys gesagt hat, wird nur sie selbst wissen. Herr Bauerfeld, vielen Dank, dass Sie hier bei uns im Studio waren und mit uns über diesen wirklich schrecklichen Fall gesprochen haben.
Ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke auch.
Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Frau Professorin Dr. Christine Swintek und auch Dank an die Autorin dieser Folge, Corinna Prinz. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen, bleibt sicher.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Und am Ende noch ein Hinweis: Wenn ihr ungewollt schwanger seid oder jemanden kennt, der in so einer Situation ist, dann findet ihr in unseren Shownotes Links zu Hilfseinrichtungen. Wendet euch da gerne hin, ihr seid nicht allein. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt oder ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlasst. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.